Hallo und herzlich willkommen zum Coaching Insights Podcast. Mein Name ist Sascha Johann und in diesem Podcast kannst du mir in ganz konkreten Situationen aus meinem Coaching- und Trainingsalltag über die Schulter schauen. Zudem gibt es hier Einblicke in die Welt von interessanten Persönlichkeiten, die wirklich etwas bewegen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele wertvolle Insights. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Coaching Insights Podcast. Heute wieder mal ein Talk und zwar mit dem Dani Meyer, Head Marketing Europe von Atomic. Hi Dani, schön, dass du Zeit für unser Gespräch.
Guten Morgen Sascha und danke vielmals für die Einladung in deinem Podcast.
Schön, bist du da. Du bist ja seit 2017 für die Marke Atomic unterwegs, also sprich zuerst ja. Du hast gestartet bei Amersports, wo ja Atomic dazugehört, als Digital Marketing Manager. Bist du dann Brand Manager von Atomic geworden und seit 2019 Head Marketing Europe. Eine Erfolgsgeschichte und man kann auch sagen, ein Traum, der wahr geworden ist. Erzähl mal.
Ja, das ist so. Ich bin sicherlich als kleiner Bub bekannt gewesen, als begeisterter Skifahrer. Ich habe in der Schule mehr aus dem Fenster geschaut, wenn es geschneit hat, als dass ich im Lehrer zugelassen habe. Bin natürlich mit diesen Idolen aus dem Skisport habe ich immer zu denen aufgeschaut und schon seit relativ kleinen Buben immer auf Atomic Ski unterwegs gewesen und habe mal mit so 20 gesagt, ich würde mal gerne für die Marke arbeiten und dann ist es wirklich irgendwie wahr geworden, dass ich im 2017 durfte zum Konzern wechseln, zu Amersports und nachher als Brand Manager bei Atomic einsteigen. Und ja, jetzt rückblickend ist das doch eine rechte Erfolgsgeschichte und ein Traum, der wahr geworden ist, auch für mich. Ja.
Also ein Traum, der wahr geworden ist. Und ist es dann auch wirklich so abgelaufen, läuft es so ab, die ganze Dynamik in dem Spitzensport, wie du dir das vorgestellt hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Vieles läuft sicherlich so ab im Sport, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss aber sagen, in meiner Rolle als Head of Marketing bin ich nicht ganz so nah für den Sport. Da haben wir andere Trainer und Racing Manager, die da näher sind in unserer Firma. Ich bin halt im Bereich Marketing mehr auf der Marketing-Schiene und auf der kommerziellen Schiene unterwegs. Man hat viele Berührungspunkte zum Sport, ja. Aber dort lernt man natürlich schon einiges dazu.
Okay, man lernt einiges dazu und sicher auch die ein oder andere Persönlichkeit kennen. Du hast ja deine Idol gehabt in dem Sinne auch, als Bub, Jugendlichen und so weiter. Sind die auch über den Weg gelaufen? Und wenn ja, welche?
Ja, die sind mir wirklich auch über den Weg gelaufen. Und ich habe wirklich das Glück hatte, dass ich jeder Sportart, die Atomic tätig ist, sei es im Bereich Alpin, im Bereich Skitour oder im Bereich Langlauf, bin ich mit diesen Topstars irgendwo unterwegs gewesen, auf der Piste, unter anderem mit dem Stefan Eberharter, Michi Walchhofer, Michaela Kirchgasser, auf der Langlaufski mit dem Dario Colonia, auf der Tourenski mit den Superstars von Italien, Davide Manini. Die sagen jetzt der Schweizer nicht so viel, aber sind im Sport recht gross. Mhm. Und ja, hat mir das jemand gesagt, als ich kleiner Bub war, dass ich auch mit denen sozusagen den Sport ein bisschen ausüben darf, dann hätte ich sicher gesagt, nehme ich.
Alles klar. Jetzt ist es ja so, wenn so ein Traum wahr wird oder so eine Vision wahr wird, dann ist ja der Job dann eigentlich kein Schaffen oder kein Müssen mehr. Dann wird der Job eigentlich ja, von der Pflicht zur Kür. Ich nehme an, du hast auch deine tiefe Sinnhaftigkeit natürlich in dem Ganzen gefunden. Ist es so?
Nein. Ich sage immer, von einer Marke Fan sein und für eine Marke arbeiten. Das sind schon irgendwo zwei Paar Schuhe, weil wie jedem Unternehmen, vor allem wenn man eine Rolle inne hat, wie ich sie habe und ein grosses Team verantwortet von 6 Direct Reports und 16 FTIs, also 16 weitere Mitarbeiter, da hat man auch mit einigen Hürden, mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Andererseits hat man die Sinnhaftigkeit sicherlich insofern, dass man wirklich in dem Sport, den man selber mega gern hat und liebt, dass man dort tätig sein darf, dass man dort hautnah dabei ist, dass man sich auch das eine oder andere herausnehmen kann. Andererseits ist dann sicherlich auch eine Schwierigkeit, irgendwo, gerade in den intensiven Wintermonaten, eine gewisse Abgrenzung vor allem persönlich zu finden, weil die Wintermonate sind sehr, sehr intensiv. Und dann ist es mir immer persönlich mega wichtig, dass ich irgendwie Inseln habe, um mich abgrenzen oder abschalten. Und das ist doch in den letzten Jahren immer ein bisschen schwieriger geworden, weil ich oftmals als, sag jetzt mal, als der Mr. Atomic angesehen werde. Im privaten Umfeld und dreht sich dann schon relativ viel nur um den Skisport und um die Marke.
Absolut. Du hast ja mir einmal gesagt, eben so in Spitzenzeiten, also in den Wintermonaten, bist du gut 20 von 30 Nächten nicht in den eigenen vier Wänden, sondern irgendwo unterwegs und in den Hotel. Da bist du sicher irgendwo in dieser Dynamik drin, in dem Sinne. Es braucht unglaublich viel Energie. Du hast vorhin geredet von Abgrenzung und so weiter. Wie machst du das ganz konkret? Wie grenzt du dich ab? Oder wie hast du den Ausgleich als solches auch?
Einerseits ist es sicherlich ein Bewusstsein, gerade vor der Wintersaison, dass ich mir wirklich, wie vorher kurz erwähnt, dass ich mir gewisse Inseln kann schaffen im Rahmen von dem, dass ich oftmals gerne in die Natur gehe. Ich bin jemand, der den Ausgleich sehr fest in der Natur sucht, beim Skitouren, beim Langlaufen, beim Laufen allgemein. Und das ist mir sehr wichtig. Das ist sicherlich etwas, wo ich mir wirklich bewusst auch gerade Anfang Saison, also Anfang Oktober einplane, wenn kann ich mir die Tage, wenn kann ich mir die Zeit für mich selber nehmen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin auch wirklich ein Typ, wo sehr gern vor allem im Sommer sich auch ein bisschen außerhalb von der Komfortzone bewegt. Ich laufe auch Marathons oder Bikerennen und das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil es hilft mir einfach ganz, ganz fest einen klaren Kopf zu bewahren und irgendwie eine gewisse innere Ruhe gerade in turbulenten Zeiten wieder zu finden.
Aber eigentlich ist es ja so, also wenn ich das jetzt so höre, eben, du machst halt in deiner Freizeit, du machst Marathon, du bist auf Skitouren, du bist unterwegs und da braucht es ja auch Energie, da braucht es auch Drive und so weiter. Jetzt bist du ja in einer absoluten Energiemühle schon in diesen 20 bis 30 Tagen schon unterwegs und kommst heim und machst eigentlich genau gleich weiter. Ist das Ausgleich?
Ja, das ist schon ausgeglichen. Ich meine, ich habe, wie gesagt, darum habe ich vorher gerade den Sommer erwähnt. Im Sommer ist es sicherlich so, dass ich nicht ganz so viel unterwegs bin und nicht, dass Pensum denen nicht ganz so hoch ist. Ich sage, dort habe ich mir bewusst die grossen Ziele gesetzt, sage ich jetzt einmal. Das ist ganz wichtig im Winter und das habe ich auch gelernt in dieser Zeit, dass man dann auch ein bisschen irgendwo muss zurückstrecken, gerade in den privaten sportlichen Ambitionen, weil sonst wird es einfach zu viel und dann sucht man sich halt dann selber ein bisschen die genussvolleren Aktivitäten aus, wie, sage ich immer, Skifahren, das Alpin-Skifahren mit Familie und Freunden, das ist das Beste, wenn man sich die Zeit aufnehmen und Zeit verbringen so, das hilft ja.
Und dann kannst du wirklich auch in dieser Zeit kannst du wirklich loslassen, Handy auf Flugmodus, Mail, nicht immer im Betrieb. Ist ja vielleicht dann einfacher, wenn es ein bisschen auf einem Gipfel oben ist. Und kommst du dann zur Ruhe? Also kannst du es wirklich, dass du sagst, okay, jetzt bin ich komplett offline. Jetzt bin ich für mich, für mein privates Wohlbefinden, für mein privates Feng Shui, für mein körperliches, mentales Feng Shui. Geht das gut?
Es geht sehr gut auf Skitouren, es geht weniger gut beim Alpin-Skifahren, weil dort ist man wirklich konstant ein bisschen konfrontiert oder, mit dem Stempel von der Marke und das bin ich mir aber auch bewusst. Skitouren ist sehr gut geeignet für das und wie gesagt, das tue ich mir recht bewusst einplanen, auch ein bisschen längere Sachen dann, ja.
Kommen wir eigentlich aufs Thema Sinn, Purpose zurück. Eben, wir haben gesagt, das ist ein wichtiger Antreiber. Eben, Sinn ist ja auch das, was uns in dem Sinn ja dann eben in dem sogenannten Eustress hineinlässt oder in Eustress hineingeht. Der gute Stress, nicht der Distress. Wir haben auch schon darüber geredet. Eben, Eustress irgendein ist, läuft man auch ein bisschen Gefahr, ein bisschen zu übertreiben, ein bisschen zu überbeissen, wo dann der Körper vielleicht einmal sagt: Hey, stopp, das Knie zwickt oder der Rücken zwickt und so weiter. Bist aber auch der Meinung, dass eben Sinnhaftigkeit und so weiter schon einer von den grossen Treiber ist? Oder was brauchst du oder was hast du noch zusätzlich für dich als Antreiber?
Sinnhaftigkeit ist für mich ganz ein grosser Treiber. Wie bin ich zu der Erkenntnis gekommen für mich selber? Ich meine, das habe ich jetzt auch ein bisschen dürfen oder müssen lernen über die vergangenen Jahre. Ich führe ja ein Team aus verschiedenen Nationen mit einem unterschiedlichen Werteverständnis. Ich habe mich ein bisschen mit dem Beyond Leadership Prozess auseinandergesetzt und das irgendwo auch auf mein Team angewendet und das mit meinem Team auch exerziert zu einem gewissen Bereich. In dem ganzen Prozess habe ich mich dann auch so ein bisschen für mich selber mit der Sinnfrage auseinandergesetzt und das braucht natürlich ein bisschen Zeit und bei dann für mich schon, es ist mir schon der ein oder andere Knopf aufgegangen, wo dann dazu geführt hat, dass ich mich wirklich mit meinem persönlichen Werteverständnis, mit meinem persönlichen Wohlbefinden auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Ja.
Jetzt ist es ja so, eben, du hast vorher den Beyond Leadership Ansatz erwähnt, wo es eben darum geht, dass man eben im Team ein gemeinsames Ziel- und Werteverständnis erarbeitet. Faktisch, und du hast es ja gesagt, eben, zuerst muss man sich ja irgendwo bewusst werden über die eigene, ganz persönliche Sinnhaftigkeit, bevor dass man dann irgendwo im Kollektiv ja irgendwo eine gemeinsame Sinnhaftigkeit oder eben ein gemeinsames Ziel- und Werteverständnis erarbeitet. Welche oder auf welchen Eckpunkten basiert deine Sinnhaftigkeit? Also was ist deine Innerhaltung, der Nutzen, den du erzielen willst? Und eben, wie stellst du eben auch sicher, dass du nachher in dieser Sinnhaftigkeit drin bleibst? Starten wir mal bei der inneren Haltung. Wo sind deine Werte und was ist dir wichtig als solches?
Ja, mir ist ganz wichtig, sicherlich Authentizität, oder? Dass man sich kann selber bleiben und dass man irgendwo für etwas kann einstehen und man den Support für das auch hat, innerhalb und auch ein bisschen weiter außerhalb von der Organisation.
Ja.
Ich glaube, so, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann langfristig ist mir wichtig, dass eine gewisse Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema im Marketing, in Unternehmen, aber die Leute setzen sich meines Erachtens viel zu wenig mit der persönlichen Nachhaltigkeit auseinander. Und ist es das, was ich mache, für mich persönlich, aber auch beruflich nachhaltig? Und stimmt das mit diesen Werten und mit meiner Sinnhaftigkeit überein? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für mich und das spielt dann sehr in das Sinnhaftigkeitsthema für mich selber
mit ein. Ja. Wo siehst jetzt du konkret den Nutzen, was du für dich, aber auch den Nutzen in dem Sinne, was du für andere kannst und willst erzielen mit dem Job, den du machst? Oder was willst du für einen Nutzen erzielen in dem Sinne für dich und für andere?
Der Nutzen ist, dass wir es im Unternehmen, aber auch im Team ein gemeinsames Zielverständnis haben und dass wir gemeinsam, dass ich Leute kann mitnehmen auf dem Weg zu dem Ziel und dass die Leute gemeinsam mit mir irgendwo ähnliche Werte legen, damit das Ziel kann erreicht werden. Andererseits ist sicherlich der Nutzen auch für mich insofern wichtig, dass ich Fußstapfen hinterlasse. Das ist mir ganz wichtig, dass ich etwas kann bewegen, dass man irgendwo im kommerziellen Bereich sicherlich auch einen gewissen Erfolg sieht, einen gewissen Nachweis hat und dass man auch wirklich Leute darf und auch kann weiterentwickeln, Leute im Team, dass man da auch genügend Mittel dafür hat. Das ist mir ganz, ganz wichtig in dieser Rolle.
Okay. Wir haben ja vorher geredet, eben ein grosser Teil auch eben zum Aufkurs bleiben, zum die Energie wieder haben und finden, ist auch, dass man mal einen Ausgleich schaffen kann. Du hast erzählt, wie du das machst. Wie stellst du sonst auch noch sicher, vielleicht auch rein wirtschaftlich oder auch auf der rationalen Ebene, wie stellst du sicher, dass irgendwo in dieser Sinnhaftigkeit drin bleibst und eben auch die Ziele, die du selber gesteckt hast oder auch in dem Sinne, die dir gesteckt werden, dass du auf Kurs bleibst und nachhaltig eben auch der Erfolg und eben die Sinnhaftigkeit gleichermaßen kannst für dich wahren.
Ja, einerseits tue ich schon für mich selber regelmäßig reflektieren. Das tue ich mir immer ein bisschen, vor allem im Sommer wo ich versuche, für mich selber das Jahr rückblickend zu betrachten. Dann fordere ich schon sehr viel Feedbacks auch ein von meinem Team oder von oben. Und da tue ich sicherlich beruflich sicherstellen, plus dann mit dem Abgleich zu den Wert, den ich für mich selber definiert habe, dass ich auf Kurs bleibe. Andererseits ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich mit meinem privaten Umfeld, ich habe jetzt viel nur über den Sport als Ausgleich geredet, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt und viel wichtiger ist, dass das Umfeld privat in der Familie, in der Beziehung stimmt, dass wir dort regelmäßig auch, ich sage jetzt mal, ich habe das auch mal in einem Podcast gehört, dass man regelmäßig auch die Wetterbericht macht, oder? Und ein bisschen schaut, ja, wie sieht es aktuell aus und was sind die Aussichten. Und so versuche ich das für mich selber regelmäßig reflektieren und sicherstellen, dass ich da auf Kurs bleibe.
Ja, sehr interessant. Jetzt, du hast gesagt, eben, oder du führst ja einige Leute, verschiedene Kulturen in dem Sinn. Wie vielen verschiedenen Ländern hast du Mitarbeiter, die direkt mit dir zusammenarbeiten?
Wie viele verschiedene Länder? Das sind 14 Länder. Direkt Mitarbeiter, also die Marketing Manager, die direkt mir unterstellt sind, die sind aus 6 verschiedenen Ländern. Das ist eine grosse Herausforderung. Ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein, das ganze Interkulturelle. Das ist so, so wichtig als Führungsperson in einer neuen Rolle, dass man sich dem zuerst bewusst sind, hey, wie tickt eine Person aus Frankreich? Welche Unterschiede sind da zu einer Person aus Skandinavien? Und ich glaube, in dem Sinn ist gerade für eine Führungskraft wie für mich eine grosse Challenge, dass man dann irgendwo die richtige Kommunikation auch findet, oder, mit diesen Leuten. Ich kann mit dem Franzosen nicht gleich reden oder nicht genau gleich die Aufträge platzieren wie mit der Skandinavierin als Beispiel. Und das ist sicherlich interessant, sehr interessant. Füllt der Rucksack schnell und schwer. Aber es braucht sehr viel Selbstmotivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil mir wird kein Instrument in die Hand geben. Und dann als zweites braucht es auch sehr viel Aufwand persönlich, dass man in diesen Ländern präsent ist. Also ich kann jetzt da nicht nur aus der Schweiz oder aus alten Markt aus dem Büro operieren in Teams Calls, sondern irgendwo muss ich auch visible sein in diesen Märkten draussen. Und das hilft einem auch sehr viel zu verstehen.
Hast du dein Team in dem Sinn schon immer auch sehr stark auch remote geführt, in dem Fall? Also nicht erst seit der Corona, wo ja da alle haben davon virtuell Team-Meetings machen. Also du hast eigentlich die Erfahrung schon gehabt und hast dein Team gar nicht müssen auf eine neue Situation einstellen, in dem Fall?
Nein, das habe ich nicht müssen. Da hat Corona mir sicherlich ein bisschen geholfen. Also es ist ja so gewesen, ich habe die Rolle angenommen Ende 2019, noch vor Corona. Und habe gedacht, hey, mega cool, jetzt kann ich mir da in KAM oder in Altenmarkt einen kleinen Hub einrichten für Vorstellungsgespräche, weil ich die Teams alle müssen neu aufbauen. Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie tut man die Vorstellungsgespräche führen, wie muss das Setting sein und so weiter und so fort. Und dann ist Corona gekommen. Und dann hat es plötzlich geändert und ich habe da in der Firma, bin ich da auch wirklich die Person gewesen, die bewiesen hat, dass man Rekrutierungsprozess sehr, sehr gut von A bis fast Z. Ich hatte am Schluss schon jede Person noch persönlich getroffen, aber dass man Rekrutierungsprozess von A bis Z kann via Team sehr gut durchführen. Es ist auch sehr effizient. Und das hat dann schlussendlich auch zu dem geführt, dass ich sehr gut gewusst habe, auf was dass man muss schauen, wenn man ein Team nach einer Remote muss führen muss und was wichtig ist, damit das auch irgendwo für beide Seiten passt.
Was sind so die wichtigen Ankerpunkte, wenn es um Führung, um Remote-Führung geht? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also vielleicht auch Herausforderungen. Was ist jetzt so zusammengefasst für dich die wichtigsten Punkte, dass es auch wirklich funktioniert mit so einem Remote-Team?
Also zuerst zu den Punkten. Das ist sicherlich wichtig, dass man sich zuerst einmal dem bewusst ist, dass es verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturen sind. Das Zweite ist, dass ich mit zuerst für mich selber eine klare Struktur definiert habe, in welchem Zeitrahmen, in welchem Setting tun wir die Teams-Meetings planen fürs Team. Und dann habe ich das aber mit dem Team zusammen ausgearbeitet und dann haben wir das ein Sign-off gemacht darunter. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Meetings, die wir dann abhalten, dass wir diesen Meetings auch ganz eine klare Struktur gibt und den Leuten auch ganz klar, dass nicht nur die einseitige Kommunikation stattfindet, sondern dass man ganz klar sagt, hey, das ist euer Part, wo ihr könnt eure Inputs geben könnt, dass wir irgendwie ein bisschen die zweiseitige Kommunikation wirklich bewusst auch tut, fördern in diesen Meetings. Und das ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, bis jetzt. Und wird von meinen Leuten in ihre Teams genauso angewendet, wie ich das mit denen etabliert habe. Ja.
Wie oft sind ihr quasi dann eben miteinander oder seht ihr euch dann auch wirklich live vor Ort pro Jahr?
Das ist sicherlich einerseits das ist eine riesige Chance. Das gehört zu dieser Teams-Meeting-Kultur auch dazu, weil in dem Rahmen habe ich auch ganz klar definiert, wann haben wir unsere Team-Meetings live vor Ort, also am Headquarter in Altenmarkt oder jeweils in einem Markt, dass man gerade in dem Moment sich persönlich treffen kann. Und sich dann wirklich auch als Team Zeit und Raum gibt, nicht nur Daily Business Themen zu diskutieren, sondern wirklich auch den Teamgedanken irgendwo zu pflegen. Und ja, wir sind in einer sportlichen Firma, sportliches Umfeld, das sind alles ein bisschen gleich outdoor-affin und dann sind es oftmals auch das ein oder andere Abenteuer in der Natur dabei gewesen.
Und das ist auch lustig, also ich habe zum Teil die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Leute kennengelernt habe, gerade jetzt auch in der Zeit, wo man sich ja quasi in Videokonferenzen kennengelernt hat, man hat sich dann getroffen und bei mir ist es eigentlich nicht so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, es ist irgendwie eine komplett fremde Person. Ich habe so die Erfahrung gemacht, auch eben über den Austausch, über Videokonferenzen und so weiter, bringt auch eine persönliche Nähe. Und ich habe dann irgendwie eigentlich praktisch immer das Gefühl gehabt, das ist jemand, den ich schon lange kenne. Wie ist es bei dir gewesen?
Es geht mir eigentlich genau gleich. Das hat mich gerade in diesen Rekrutierungsprozessen sehr fest überrascht, auch für mich selber. Ich habe immer irgendwie ein gewisses Bauchgefühl gehabt bei diesen Prozessen, oder? Und ich habe mich müssen auf das irgendwo verlassen, wenn ich bis zum Schluss mit einer Person durch den Prozess gegangen bin und für die Person irgendwo auch intern müssen lobbyieren. Und ich muss wirklich sagen, das Gefühl hat mich nie getäuscht. Ich bin noch mit dieser Person zu einem abschließenden Gespräch zusammengesessen. Und durchs Band, und das sind wirklich am Schluss sind's 7 Leute gewesen, oder 8 Leute sogar, habe ich nie das Gefühl gehabt, hey, da hat mir jetzt der Bildschirm irgendwie getoschen oder die Distanz, sondern da habe ich mich wirklich ganz gut auf das Gefühl können verlassen können, das ich jetzt in einem Teams-Meeting oder in einem Call hatte, ja. Bauchgefühl.
Ja, also es ist wirklich eine absolut gute Alternative oder auch Ergänzung natürlich, wenn man eben auch in dem Sinn sich nicht kann sehen, ob es jetzt räumlich oder geografisch ist oder dann halt eben aufgrund von einer Einschränkung, dass man sich kann treffen kann. Allgemein, Dani, wenn du zurückschaust auf die Zeit, wo du jetzt Menschen führst und so weiter, was sind für dich so die wichtigsten Learnings, die du aus dieser Zeit rausnimmst, so die wichtigsten Führungsgrundsätze auch für dich?
Ja, zuerst einmal ganz, ganz wichtig, den Leuten zuhören, die Leute abholen. Dann irgendwo auch versuchen, gerade weil man räumlich oftmals getrennt ist, irgendwo eine persönliche Nähe zu generieren durch gemeinsame Werte, gemeinsame Hobbys. Und das ist halt in diesem Bereich ein bisschen einfacher, weil das sind meistens alles skiaffine und sportaffine, autosportaffine Leute. Da habe ich natürlich auch geschaut, wenn ich die Leute rekrutiert habe. Das ist super wichtig. Ich glaube, das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen. Würde ich auch immer wieder so machen oder noch mehr machen. Ein ganz grosses Learning ist, und das ist nicht nur für mich, sondern es ist auch für die ganze Organisation, die ganze Reflexionsprozess und auch die Insel fürs Team, für Prozesse wie Beyond Leadership, Ziel und Werteverständnis. Man gibt dem immer viel zu wenig, also ich bin der Meinung, man gibt dem viel zu wenig Raum. Man geht immer weiter. Ziel wird immer höher gesteckt. Plan wird immer noch umfangreicher, aber man schaut viel zu wenig zurück. Was ist gut? Klar, man schaut zurück, was ist gut gewesen, was ist nicht gut gewesen. Aber dann, so ein bisschen der Weitblick und die Reflexion allgemein, das ist einfach, das nimmt so viel zu wenig ein. Und ich glaube, dort werde ich in der Zukunft sicherlich mehr Fokus haben.
Ja, Stichwort Zukunft. Du hast von der Zukunft geredet und das ist kein Geheimnis mehr. Du wirst Atomic in Richtung einer neuen Herausforderung verlassen. Dann ist es ein bisschen wie Schluss machen mit der grossen Liebe. Was hat dazu geführt?
Verrückt. Ja, das ist wirklich verrückt. Du tust das richtig sagen. Ich bin jetzt knapp 7 Jahre dabei gewesen. Habe viel erlebt, viel gesehen, Rucksack gefüllt. Komfortzone das ein oder andere Mal verlassen, beruflich. Jetzt geht es ein bisschen darum, dass ich mich neu möchte orientieren. Ich möchte in eine neue Richtung aufbrechen, nicht unbedingt in eine andere Richtung, aber ich habe mich, wie am Anfang schon gesagt, auch sicherlich sehr stark für mich selber mit dieser Sinnfrage auseinandergesetzt. Und habe für mich wirklich auch erkannt und da habe ich wirklich auch ehrlich müssen mit mir selber sein, dass es mit meinen kurz- und langfristigen Zielen auch nicht mehr übereinstimmt, persönlich wie auch beruflich, die Rolle. Und Nachhaltigkeit ist für mich ganz, ganz ein wichtiges Thema. Ist sicher der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich so möchte einen Cut machen, jetzt Ende März, und mir eine Zeit geben für eine Neuorientierung und ein bisschen noch tiefer zu reflektieren und dann ab Herbst eine neue Herausforderung anzupacken.
Ab Herbst eine neue Herausforderung und in welche Richtung darf es gehen? Hast du da schon Gedanken gemacht oder bist du noch völlig offen, was Branchen oder Themen anbelangt?
Ja, grundsätzlich bin ich schon relativ eine offene Person, habe aber halt schon einen starken Hintergrund im Sportbereich. Ich bin auch noch vor Amer und Atomic bin ich auch bei Mammut gewesen, da bin ich noch im Luxusgüterbereich gewesen, aber es muss sicherlich irgendwo im Sport oder Tourismusbereich möchte ich gerne in der Zukunft auch tätig sein. Möchte sicherlich auch das Team auch lokal noch ein bisschen führen oder entwickeln. Das ist etwas, was mir jetzt wirklich auch gefällt hat in dieser Rolle. Und das ist auch etwas, wo ich mich extrem darauf freue, dann in der Zukunft.
Wunderbar, also ihr habt es gehört, wenn ihr einen guten Mann braucht und ich aus eigener Erfahrung, wir haben ein paar Projekte miteinander zusammen umgesetzt, Dani, in den vergangenen Jahren. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es macht nicht nur Spass, mit Dani zusammen zu arbeiten, sondern es ist auch hochprofessionell und absolut ziel- und resultateorientiert und Sinnhaftigkeit, eines von unseren ganz wichtigen Themen, die steht natürlich auch immer mit im Mittelpunkt und wird auch wirklich richtig gelebt. Dani, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Wie es ist, in meinem Podcast, in meinen Talks, hat immer die Person, die bei mir zu Gast ist, das letzte Wort. Und das gebe ich selbstverständlich auch dir jetzt gerne noch.
Ja, herzlichen Dank, Sascha, für die Möglichkeit, dass ich hier ein Teil sein durfte in deinem Podcast. Ja, mein letztes Wort ist ein interessanter Weg, den ich machen durfte. Ein Traum, der wahr geworden ist. Viel gelernt, viel erlebt. Und auch ein bisschen zum Entschluss gekommen, dass vielleicht ja, dass irgendwo die Realität auch manchmal ein bisschen andere ist. Und darum freue ich mich sehr fest auf das, was kommt, auf die Zukunft. Danke euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com.